Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine. Lass dir helfen. Auf ein Wort. Sicherer Übergang in die Eigenständigkeit? Nein. Das ist kein normaler Podcast, denn er entsteht auch live, direkt vor Ort, in Düren, in der Endart. Normalerweise bereinige ich Aufnahmen und versuche zu kürzen. Diesmal bleibt alles in der ursprünglichen Form. Das Thema ist zu wichtig und gleichzeitig zu berührend. Wie schafft man es, Menschen nicht aufzugeben, selbst dann, wenn sie rückfällig werden? In dieser Folge geht es um ein außergewöhnliches Projekt aus Düren, die Endart. Entstanden aus der Drogenberatung entwickelte sich hier ein ganz eigener Ansatz sozialer Arbeit, niederschwellig, lebensnah und voller Vertrauen. Statt Ausgrenzung gab es Begleitung, statt reiner Beratung echte Lebensräume, betreutes Wohnen, Freizeitprojekte, Streetwork und Orte, an denen Menschen einfach ankommen können. Was steckt hinter diesem Konzept? Was hat funktioniert und was können wir daraus lernen? Darüber spreche ich mit André Zeiker, dem pädagogischen Leiter der Endart in Düren. Eine Folge über Mut, Rückfälle und zweite Chancen. André, du hast mir eben die Einrichtung hier am Standort, das heißt also in Düren selbst, also hier im Zentrum, die auf der Kölner Landstraße gezeigt. Das ist ja beeindruckend. Wann seid ihr auf die Idee gekommen, so etwas zu machen?
Der Verein selber hat schon eine sehr lange Geschichte, seit 40 Jahren. Das geht maßgeblich auf den Wilfried Pallenberg zurück, der damals, wenn denn so die Historie mir richtig überliefert wurde, halt eben hat er auch bei der DROPS, der Drogenberatungsstelle, gearbeitet, der Caritas, mit denen wir auch bis vor kurzem noch einen Trägerverbund hatten. Und es ist wohl so gewesen, dass auch im Rahmen von Konzerten und Partys auch Menschen irgendwie, es gab Drug-Checking und Drogenberatung. Es wurde dann schnell klar, dass Beratung selber nicht ausreichend ist.
Zu dem damaligen Zeitpunkt war aber die Endart noch der große Verbund mit der Veranstaltungshalle?
Tatsächlich gab es zu dem Punkt, wo ich gerade zugesprochen habe, die Endart noch gar nicht. Ist es so gewesen, dass irgendwann klar wurde, dass Beratung an sich nicht ausreichend ist, dass den Menschen auch Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss. Dann wurden wohl einige Wohnungen angemietet und der Verein Endart gegründet. Nach einer gewissen Zeit hat der Verein einen Überschuss erwirtschaftet. Der Überschuss wurde investiert in neue Wohnungen. Und so kam dann eine Dynamik durch den gemeinnützigen Verein, wo es halt niemanden gibt, der sich die Tasche vollsteckt, kam dann eine Dynamik ins Laufen, die halt bis heute dann dazu geführt hat, dass dem Verein hier in Düren 14 Häuser gehören und wir rund 120 Klienten betreuen. Zudem ein Seitenzweig ist die Endart Kulturfabrik. Wir haben einen Bauernhof, den wir im Moment hauptsächlich für Freizeitaktivitäten nutzen.
Wer waren denn die treibenden Kräfte damals, um die Endart zu dem zu machen, was heute daraus geworden ist?
Das waren in der Hauptsache der Wilfried Pallenberg und seine Mitstreiter zu dieser Zeit. Der ist auch heute noch im Vorstand aktiv. Einige Menschen aus dieser Zeit sind auch heute noch im Vorstand aktiv. Die allermeisten sind allerdings in Ruhestand gegangen.
Und wie ist dieses Konzept entstanden, das mit betreutem Wohnen zu machen? Wie sind die Leute auf die Idee gekommen?
Ich glaube, dass das die logische Konsequenz ist. Ne? Aus der Zusammenarbeit auch mit den Kliniken, insbesondere mit der Salus-Klinik, arbeiten wir ja eng zusammen, ist das im Grunde das Konzept der Nachsorge und das Konzept, ein Sprungbrett zu sein, hinaus in die Selbstständigkeit und etwas, einen Zwischenraum zu bieten zwischen der engen Begleitung in der Adaption und der Selbstständigkeit.
Wie ist der Weg eigentlich eines Klienten hierher? Das heißt, ihr wartet erst darauf, dass die Entgiftung passiert ist, oder lernt ihr die Leute früher kennen?
Ja, also die Wege sind ganz viel vielfältig. Idealtypisch, wenn ich mir jetzt das Konzept durchlesen würde, wäre es so, dass also die Menschen gehen in eine Entgiftung, die Menschen gehen in die Adaption und aus der Adaption heraus erfolgt die Bewerbung hier bei uns. Im Idealfall mit einem Suchtverlauf, mit einem Motivationsschreiben und mit einem Lebenslauf. Und ganz wichtig, die Telefonnummer dazu. Und dann sichten wir hier die Bewerbung, schauen, passt das in unser Konzept. Es wird ein Termin vereinbart für ein Vorstellungsgespräch. Der Mensch kann sich anschauen, könnte das hier etwas für ihn sein? Wir können uns anschauen, passt der Mensch ins Konzept? Und dann gibt es die Warteliste bei uns, leider wie in so vielen anderen BEWOs. Und wird eine Wohnung frei, wird ein Platz frei, dann kann eingezogen werden. Allerdings ist es so, dass wir nicht nur Menschen betreuen, die in unseren Wohnungen leben. Ganz klar, wir betreuen auch Menschen in ihrem eigenen Wohnraum.
Magst du mal schildern, wie ist der Verlauf? Also wenn du in der Klinik bist, deine Langzeittherapie oder der Adaption macht, wer ist der Initiator, dann den Kontakt zu euch zu suchen?
Oh, das ist in allen Kliniken so, dass die oft schon Listen mit betreuten Wohnen haben, die Klienten anschreiben können.
Ja, aber du musst ja den Klienten erstmal dazu bringen, dass er damit einverstanden ist, ins betreute Wohnen zu gehen.
Das sind die Therapeuten, ne? Das sind die Sozialarbeiter in den Kliniken.
Die das von sich aus dann sagen, die kennen euch und sagen, das wäre ein Weg für euch.
Die kennen uns und kennen ganz viele andere BEWOs, ja. Das ist halt etwas, was ich auch jedem Klienten sage, der sich dann hier vorstellen kommt. Da es ja die Warteliste gibt, bewerbt euch bitte nicht nur bei uns, irgendwie, damit ihr auch sicher einen Wohnplatz habt, wenn ihr aus der Adaption kommt. Bewerbt euch noch bei einigen anderen BEWOs.
Ja, ich denke, es gibt also auch bei den anderen Einrichtungen, die ähnliche Wartelisten haben.
Absolut.
Weil ich höre jetzt im Radio immer, dass die Zahl der Suchterkrankungen rückläufig ist. Meine Erfahrungen sind da etwas anders, glaube ich.
Ja, also davon merke ich nichts.
Wie ist denn dann der Verlauf weiter? Also die Klienten bewerben sich bei euch. Und was sind die Grundvoraussetzungen, um Platz zu bekommen?
Grundvoraussetzung bei uns ist eine fachärztliche Stellungnahme zur Suchterkrankung. Wir dürfen nur Suchterkrankungen, wobei Doppeldiagnosen die Regel sind.
Ne? Ich glaube, das ist heute sehr häufig der Fall. Narzissmus, alle Traumata, die es eigentlich gibt, sind oft verbunden.
Wenn wir mal ganz offen sind, als solches, ne? Ist die Sucht das Symptom für ein tiefer liegendes Problem. Ne? Mhm. Aber das Label Sucht muss draufkleben und dann können wir zusammen mit dem Klienten einen Erstantrag erstellen an den Landschaftsverband Eingliederungshilfe. Und wenn das okay kommt, dass die Hilfe aufgenommen werden darf, dann wird zusammen mit dem Klienten ein BEI erstellt, Bedarfsermittlungsinstrument, in dem dann die Ziele formuliert werden. Das ist wiederum individuell, je nachdem.
Zugeschnitten auf den jeweiligen Klienten.
Zugeschnitten auf den jeweiligen Klienten. Ne? Sind es soziale Ängste, sind es finanzielle Probleme im Umgang mit den Ämtern, ganz basale Probleme, die den Menschen daran hindern, teilzuhaben, ne, ins Leben zu kommen.
Was ist das Ziel des Aufenthaltes hier?
Naja, wie die Eingliederungshilfe das schon sagt. Ne? Soziale Arbeit ist Normalisierungsarbeit. Das Ziel ist, dass die Eingliederung in das Arbeitsleben wieder und in die Selbstständigkeit.
Ich kenne das, ich hatte das im Vorgespräch auch schon mal ganz kurz gesagt, ich kenne das aus der Nähe von Görlitz. Dort ist die Einrichtung zwar auch darauf bedacht, Menschen wieder zurückzuführen ins normale berufliche Leben, aber auch darauf eingerichtet, die Menschen langfristig, ja, bis zum Ende im Grunde genommen zu begleiten.
Das sieht unser Konzept so nicht vor, aber das Leben spielt halt oft auch anders. Hilfeverläufe sind nicht linear. Und die Suchterkrankung ist eine chronische Erkrankung.
Da hat man
sein Leben lang von. Sodass Hilfeverläufe bei uns auch wünschenswert wäre, dass nach wenigen Jahren die Selbstständigkeit erreicht ist. Aber wir haben auch einige Klienten, die viel länger da sind.
Wir kennen alle die Verläufe. Wir wissen, dass das Leben nicht immer geradeaus läuft. Wie sieht das aus bei Rückfällen? Wie reagiert ihr da?
Ja, wir arbeiten mit Rückfällen. Also die Basis ist natürlich ein Abstinenzwille. Das ist auch Basis unseres Betreuungsvertrages,
der mit
Klienten geschlossen wird. Genau. Aber die Suchterkrankung, ich denke, Rückfälle gehören einfach dazu. Wir wenn die Klienten...
Kommuniziert ihr das so?
Ja.
Ein Rückfall gehört dazu?
Ja, tatsächlich. Es ist,
ernsthaft?
Es mag sein, dass es ein wenig unkonventionell ist, aber warum soll man das anders ausdrücken?
Ich frage aus folgendem Grund. Für mich gehört kein Rückfall dazu. Das sage ich grundsätzlich auch in Kliniken. Ja. Aus dem einfachen Grund, wenn ich in Tönnestein in der Klinik stehe und da sitzen 100 Leute und ich sage, ein Rückfall gehört dazu, können 20 gleich aufstehen und gehen und sagen, Burkhard hat auch gesagt, das gehört dazu.
Ja, es klappt trotzdem erstaunlich gut hier. Mhm. Die Motivation der Klienten, der allermeisten Klienten, ist halt hoch. Ne?
Wie ist der Ablauf, wenn jetzt hier ein Rückfall passiert? Was tut ihr dann oder wie läuft das dann weiter?
Das kommt drauf an. Also es gibt Rückfälle, bei denen ist es so, dass ich es ablehne, die Verantwortung zu übernehmen, weil
für den weiteren Verlauf
die Entgiftung schon so gefährlich wäre, dass wir das nicht machen können. Dann muss in die Entgiftung, dann muss in die Klinik. Von da aus erfolgt dann die Rückkehr zu uns. Und dann bieten wir die Möglichkeit von regelmäßigen Atemalkoholkontrollen, von regelmäßigen Urinkontrollen, regelmäßige Gespräche und Aufarbeitung der Ursachen, Krönchen richten und weitermachen.
Wie ist das Verhalten der anderen Mitbetroffenen hier im Haus? Wenn jetzt also, ich sag mal, 10 Mitbewohner hier sind und einer wird rückfällig, wie stellt ihr das in der Praxis fest? Wie reagieren die anderen darauf? Eher schützend davor oder?
Also das kommt, auch das ist wieder, es kommt halt drauf an, passiert es mal oder passiert es häufiger. Ne? Und das ist halt eben etwas anders bei uns. Es ist ja nicht eine Wohngemeinschaft in dem Sinne, dass man sich das Bad und die Küche teilt. Jeder unserer Klienten hat eine eigene abgeschlossene Wohnung und sein sicherer Raum beginnt halt an der Wohnungstüre. Ne?
Also das unterscheidet euch aber von anderen Einrichtungen, ne? Denn teilweise sind ja diese Einrichtungen ziemlich offen, gemeinsame Küche und keine Privatsphäre in dem Sinne. Ja, ne?
Die gibt es hier, wenn man gemeinsames Soziales möchte, dann kann man das bei uns im Freizeitbereich haben, durch die regelmäßigen Angebote. Es ist aber durchaus auch möglich, sich in seine eigenen vier Wände zurückzuziehen, das geht. Die Fallmanager machen ja auch eine aufsuchende Hilfe, gehen in die Wohnräume der Klienten auch rein.
Mit wie vielen Menschen seid ihr überhaupt hier im Einsatz? Also ich rede jetzt nicht von den Bewohnern, sondern ich rede jetzt vom Team. Ne?
Oha, da hat es gerade einen Wechsel. Ich würde mal sagen, dass wir 9 Fallmanager haben. Und
wie sieht deren Aufgabe aus?
Das ist ein relativ freies Arbeiten. Wir haben mal einmal in der Woche eine Teamsitzung, wo es dann Fallbesprechungen gibt, wo man sich die Hilfe der anderen Mitarbeitenden holen kann in brenzligen Entscheidungen. Und wir haben regelmäßig Supervision. Und die Fallmanager machen mit den Klienten dann zusammen Termine aus, entweder in ihrem Büro oder in den Wohnungen. Oder begleiten sie halt zu Terminen, wo Unterstützung.
Das heißt also auch zu Ämtern und Ähnlichem, auch helfen auch bei der Jobsuche?
Bei der Jobsuche, ganz beliebt ist auch gemeinsam den Briefkasten leer zu machen und die Post durchzuarbeiten. Das, also in allen Situationen, wo Unterstützungs- und Entwicklungsbedarf besteht. Ne?
Bevor ich zu so einem Ablauf hier, so einem Tagesablauf vielleicht mal komme, eine Frage, habt ihr eigentlich auch Kontakt zu Angehörigen?
Der Kern unserer Arbeit betrifft den Klienten selber.
Ja.
Wenn der Klient wünscht, wenn womöglich der Kontakt zu Angehörigen eine belastete Beziehung zur Mutter oder
zum Partner.
Kind. Kind, genau. Wenn da Unterstützungsbedarf gewünscht ist und sinnvoll ist und womöglich die Belastung auch Grund sein könnte für Stress und Stress führt zu Rückfall, dann ist das natürlich auch.
Ich dachte jetzt dabei eigentlich eher in die andere Richtung. Ich dachte eigentlich jetzt gerade die Angehörigen, ich habe dir eben erzählt, welche Aufgaben ich bei mir sehe, nämlich die Unterstützung von Angehörigen, weil Angehörige sind ja relativ alleingelassen. Der Suchtkranke bekommt immer Hilfe im Grunde genommen, der Angehörige weniger. Und ich weiß aus den Kliniken, das wirst du auch nicht anders erleben, dass viele Suchtkranke versuchen, ihre Familien aus der Klinik möglichst weit weg zu, wir machen keine Sprechstunden und, weil sie immer noch nicht begriffen haben, dass nur ein gemeinsames und ein offenes Gespräch dann irgendwo führt. Deswegen war meine Frage, ob die Angehörigen auch eine Möglichkeit haben, euch zu kontaktieren, zu fragen, wie geht demjenigen, was können wir tun oder Ähnliches.
Ist möglich, das gibt es auch, allerdings nur mit Zustimmung
des Klienten.
Das heißt, also ich würde kein Gespräch machen, also da geht es einfach auch um schon auch um eine Parteilichkeit. Ne?
Ja klar, logisch.
Aber wenn das gewünscht ist, mit Zustimmung des Klienten, sehr gerne und sehr sinnvoll.
Wie unterscheidet sich das zu anderen Einrichtungen hier in eurem Umfeld?
Oh weia. Ähnliche Konzepte auch hier in Düren. Ich glaube, die WAF hat auch einen Freizeitbereich.
WAF?
WAF, ja. Irgendwas mit Wohnen, Arbeit, Freizeit. Irgendwie sowas ist das. Die haben ähnliche Konzepte. Diese Verbindung von Wohnen und Betreuung in Apartments irgendwie, ich glaube, da sind wir mit die Einzigen, die das haben.
Ist der Bedarf eigentlich hier in Düren so groß, dass sich mehrere, ja, aber ich glaube, die Frage kann ich mir selber beantworten. Wenn man 14 Wohneinheiten hat und eine lange Warteliste hat, dann scheint der Bedarf in Düren recht groß zu sein.
Ja, es ist nicht der Bedarf in Düren, der groß ist. Es ist halt so, dass zur Suchterkrankung ja auch oft dazu gehört, dass man nach der Adaption in eine andere Stadt möchte. Wir haben also Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja, kommen die Leute alle aus Düren? Oder,
die wenigsten kommen aus
Düren. Die wenigsten.
Tatsächlich. Gibt es auch, aber der Großteil kommt aus anderen.
Ich könnte mir vorstellen, dass also auch die Offenheit, mit seiner Suchterkrankung umzugehen und in solche Einrichtungen zu gehen und das noch, ich sag mal, in einem Heimatort oder in heimischen Gefilden, ja, eine große Hemmschwelle ist. Da ist es leichter, wenn wir von außerhalb kommen. Ne?
Ja, ja, das ist sicher einfacher. Es ist halt schwierig, in der Stadt dann komplett neu zu starten. Das ist, wie gesagt, auch der Grund für den Freizeitbereich, dass wir einen konsumfreien Raum da anbieten können, wo ein Miteinander da ist und man in einer fremden Stadt dann am Ende nicht auf sich selber zurückgeworfen in seinem Zimmer im kleinsten Kreise dreht und Freitag abends springt das Suchtgedächtnis an und dann hat man den Salat.
Setzt sich wieder auf Null zurück. Frage, wie könntest du mir mal schildern, wie sieht so ein Tagesablauf eines Klienten aus oder so ein Wochenablauf im Groben? Nur einfach, damit man mal so einen Überblick hat.
Naja.
Weil wir wollen ja mit diesem Podcast Menschen erreichen, ja, die vielleicht noch eine Hemmschwelle haben, nicht nur in die Entgiftung zu gehen, sondern in eine Langzeit zu machen oder anschließend in die Therapie zu gehen.
Mhm. Ja. Auch der ist hochindividuell. Wenn ich da jetzt ein Ideal nehmen würde, dann ist das ja so, dass oft in der Klinik selber in Adaption die Menschen schon in ein Praktikum gehen. Schön wäre, das Praktikum hier fortzuführen.
Entschuldigung, ich muss noch mal dazwischen fragen und entschuldige, wenn ich da so reingrätsche. Mir ist aufgefallen, dass du in allen Gesprächen immer die Adaption, du sagst immer Entgiftung und Adaption. Mhm. Mein Verlauf, also mein kopfmäßiger Verlauf ist Entgiftung, Langzeittherapie, wahrscheinlich dann die zweite Langzeittherapie und dann kommt eigentlich erst so der Gedanke, gehen wir in eine Adaption.
Ja.
Lässt du jetzt bewusst die Langzeittherapie in diesen 8 Wochen raus?
Ja, also tatsächlich ist das so, dass bei uns die allermeisten Neuzugänge irgendwie aus der Adaption kommen.
Das heißt, die hatten vorher schon Langzeit?
Ja, genau.
Ein oder mehrere Langzeit und sind jetzt in der Phase, wir müssen jetzt wirklich was tun und wir wollen jetzt die Unterstützung haben.
Okay, jetzt ich lasse die nicht bewusst raus. Also es ist jetzt
halt nein,
dass jemand aus der Langzeit nicht sich auch bei uns vorstellen könnte irgendwie. Aber das ist halt das so, wie ich es hier erlebe. Ne?
Naja, entschuldige, wenn ich das so krass sage, aber ich möchte es klar machen für die Leute, ja, weil wenn die Langzeit plötzlich raus ist und man sagt, es gibt nur Entgiftung reicht. Ja. Weil ich habe ganz viele Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, die schon 30, 40 Entgiftungen gemacht haben und ihren Partnern immer erzählen, das reicht völlig aus, ich weiß ja, wie das geht, ich brauche dann nicht mehr. Und wenn dann jetzt die Adaption als nächstes ins Gespräch kommt, dann fehlt mir in dem, was ich vermitteln möchte, eigentlich die Langzeittherapie. Aber mir ist das jetzt klar geworden und auch bewusst geworden. Wir waren eben beim Tagesablauf. Kannst du noch mal so schildern, die Leute kommen hier an. Wie geht es dann eigentlich los?
Ja, also grundlegend für die Hilfe hier ist das Bedarfsermittlungsinstrument des Landschaftsverbands. Das ist ein Vordruck, der recht kleinteilig ein Instrument ist, die Hilfe zu planen. Fängt mit einem Interview an. das im Grunde hilft zu klären, wo kommst du her, wo möchtest du hin. Und dann werden in den Zielen ganz individuell, je nach Bedarfslage, soziale Teilhabe, Anbindung an Vereine, Hilfe bei Behördengängen, auch ganz basale Geschichten, ne, Hilfe bei der Bearbeitung der Post, wie ich eben schon sagte, oder die Haushaltsführung, Ordnung in der Wohnung. Ganz basale, kleinteilige Hilfen werden verabredet.
Ihr bindet die Leute aber auch hier in den täglichen Ablauf mit ein. Ich habe gesehen, ihr habt unten eine Küche. Die Leute werden wahrscheinlich in der Küche auch teilweise mit eingesetzt. Oder können sich dort einbringen, anders gesagt.
Kochgruppen, die von uns, da kann man sich anmelden in den Kochgruppen. Das sind kleine geschützte Gruppen, wo dann man sich wünschen kann, was es denn so zu essen gibt. Eben kam noch der Wunsch, dass auch gerne mal eine vegane Kochgruppe stattfinden sollte. Und da wird dann gemeinsam mit den Klienten halt eben gekocht und ganz das Kochen gelernt.
Ja, in der Tat. Wie begegnet ihr Langeweile?
Das sind unsere Freizeitangebote. Wir haben
darauf wollte ich hinaus.
Genau, eine Volleyballgruppe, eine Fußballgruppe, eine Badmintongruppe, eine Fitnessgruppe, eine Wandergruppe, die in der Woche und am Wochenende stattfindet. Und gerade am Wochenende, wo die Langeweile ja oft am größten ist, werden Ausflüge angeboten nach Klientenwünschen. Sei es mal ein Ausflug nach Kommern ins Freilichtmuseum oder die Gamescom oder mal ins Kino. Jetzt am letzten Wochenende wurde der Flohmarkt in den Rheinauen besucht. Mhm. Also alles, was in Gemeinschaft und für die Klienten schön ist.
Wer kommt auf die Idee?
Die Klienten werden damit eingebunden. Wir haben die Leitung der Freizeitgruppen. Also die Hanna ist da ganz hinterher, dass das nicht von oben nach nicht unten entschieden wird, sondern von unten nach oben. Genau.
Bevor wir dann gleich zum Abschluss kommen, ich habe gesehen, sind das nur Männer, nur Frauen? Ist das gemischtes Publikum? Wie?
Es ist ein gemischtes Publikum. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass Sucht im Großteil männlich ist, zumindest hier bei uns. Ja. Von daher dürfte das eine Verteilung sein, wie die überall ist. Ich würde raten, dass es vielleicht ein Drittel Frauen sind und zwei Drittel Männer.
Altersunterschiede?
Es ist, was Alter und ich sag mal soziale Zugehörigkeit angeht, mit und ohne Migrationshintergrund. Es ist tatsächlich ein kompletter Schnitt der Bevölkerung.
Bevor ich mich über die Zukunft unterhalte, habt ihr eigentlich Probleme mit Menschen, die hier im Umfeld wohnen, mit Anwohnern?
Wir haben tatsächlich keine Probleme mit Anwohnern.
Weil mich wundert jetzt aus folgendem Grund. Ich war vor kurzem, waren wir in Düsseldorf und dann haben eine neue Einrichtung besucht. Hm. Und die war, also ich glaube, ein halbes Jahr oder so in Arbeit. Und es stellte sich heraus, dass sie ein Riesenproblem mit dem gesamten Umfeld haben. Allerdings muss ich sagen, die haben auch einen Drogenkonsumraum.
Hm. Ja, den gibt es hier nicht. Und ich glaube, dass wir recht unauffällig sind. Ne? Sie sind zu uns reingekommen. Es ist halt ein ganz normales Haus in dieser Straße. Nach hinten raus öffnet sich dann der große Freizeitbereich. Das ist nicht wirklich auffällig und tatsächlich die einzige Lärmbelästigung, die durch unsere Freizeitaktivitäten entsteht, die bekommen unsere eigenen Klienten leider mit, weil das unsere Häuser liegen halt ringsrum. Ne? Ja. Das heißt, also, das ist alles sehr entspannt.
Was würdet ihr euch wünschen von den lokalen Politikern, von Unterstützung oder auch von Menschen, die jetzt heute unseren Podcast hören?
Ja, das Nadelöhr ist halt Wohnraum. Das ist,
naja, aber das ist, glaube ich, heute in der Gesamtgesellschaft ein riesengroßes Problem, ja, dass er nicht finanzierbar ist und dass nicht genügend Wohnraum vorhanden ist.
Ja, ja, ich höre, dass viel Wohnraum, der standardmäßig auch für unsere Klienten zur Verfügung stand, in Monteurswohnungen umgewandelt worden ist oder also das ist ein ziemliches Drama tatsächlich. Ich habe sehr viele Anfragen, ich muss sehr viel ablehnen aus Mangel an Wohnraum.
André, abschließende Frage. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Was könnte die Politik oder was könnte die Kommune, die Gemeinde, die Stadt, wo könntet ihr noch unterstützt werden?
Ja, Tja, wo könnten wir unterstützt werden? Das ist tatsächlich, hat man den Eindruck, dass das Gesamtsystem um uns herum einfach total desaströs ist. Sucht ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich glaube, dass das kaum eine Familie in Düren gibt, die nicht davon betroffen ist. Wenn ich mir anschaue, wie schwer es ist, einen Therapieplatz zu finden, anschaue, wie viele unserer Klienten traumatherapeutisch irgendwie eine Anbindung bräuchten auch. Wenn ich mir anschaue, wie schwer es ist, einen Platz beim Psychiater zu finden, wenn ich mir das Gesundheitssystem anschaue, wenn ich mir anschaue bei den Ämtern, wenn man versucht, bei der Jobcom oder beim Arbeitsamt einen Sachbearbeiter an die Strippe zu bekommen, wie oft man da anrufen muss, wie lange man auf einen Rückruf wartet. Es fehlt halt an allen Ecken und Enden.
Ist das eine personelle Situation?
An Geld.
Ich glaube, das besagt eigentlich alles.
Ja, genau. Und das Geld ist halt nicht da, wo es hingehört. Da, wo es den Menschen und den Bürgern dient.
Aber das ist eben etwas sehr Wahres gesagt. Wenn man überlegt, wir haben in Deutschland 2 Millionen circa registrierte Suchtkranke, aber wir haben 8 bis 10 Millionen Menschen, die im Umfeld davon leben. Und das sind nur die Angehörigen. Wenn ich dann überlege, gehen wir in die Firmen, gehen wir in die Verwaltung, gehen wir in den Freundes- und Bekanntenkreis, absolut, dann stimmt das, was du sagst, mit hundertprozentiger Sicherheit. Das heißt, die Zahl der Betroffenen ist viel, viel, viel höher. Wie können euch Menschen erreichen, die jetzt nicht über die Klinik kommen, sondern die den Erstkontakt direkt zu euch suchen?
Ja, wir bauen gerade eine Website irgendwie.
Habe ich gesehen, ja.
Die dürfte...
Ich bin fast dran verzweifelt.
Wir arbeiten.
Sie müsste nur funktionieren. Dass wir.
Genau. Und wir haben einen wunderschönen Flyer.
Den habe ich gesehen, ja. Deswegen bin ich hier.
Hast du uns ja auch erreicht, genau. Und der Podcast, unser Interview ist ja ein Schritt nach außen. Wir haben da in der Vergangenheit nicht allzu viel investiert an Öffentlichkeitsarbeit.
Okay, André, dann würde ich sagen, wir beenden das an dieser Stelle und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr nochmal wieder und gucken mal, was dann daraus geworden ist. Ich darf mich bei dir herzlich bedanken, dass ich heute das Gespräch mit Endart und mit dir führen durfte.
Ja, ich danke dir.
Ich weiß, das war kein normaler Podcast. Vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft. Menschen brauchen keine perfekten Lebensläufe, sie brauchen Verständnis, Halt und jemanden, der bleibt. Endart zeigt, wie viel möglich ist, wenn wir nicht wegsehen, sondern begleiten. Wenn dich das Thema berührt oder du selbst Hilfe suchst, geh den ersten Schritt, nimm Kontakt auf, es lohnt sich. Danke, dass du zugehört hast. Das war's für heute. Mehr Infos über mich und alle bisherigen Podcasts findet ihr auf meiner Webseite www.burkhard-thum.de. Und natürlich sind alle Podcasts kostenlos.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.